Glaubt ihr denn tatsächlich, dass ein System, das von nichts anderem gespeist werden kann, als von dem, was da ist, und das noch dazu so programmiert ist, dass es euch gefällt, etwas ist, mit dem ihr tatsächlich sinnvoll Geschäft machen könnt? Wenn man das glaubt, hat man, und ich fürchte, das ist der Kern der ganzen Geschichte, dann hat man nicht verstanden, dass man als guter Unternehmer und erfolgreicher Unternehmer langfristig etwas haben muss, was man nur selber hat und was unverwechselbar ist. Da können wir jetzt eine Diskussion über Marken führen, über Originalitäten und Ähnliches. Aber wenn ich nur das mache, was die Maschine mir ausspuckt, dann bin ich im Grunde genommen überflüssig.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Lotter. Es ist mir eine Freude, Sie erneut in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Lieber Herr Michailow, ich grüße Sie und wünsche Ihnen einen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Es ist auch eine große Freude für mich, vor allem, weil Sie so ein spannendes Buch geschrieben haben, Digital Erwachsen. Und wenn man bedenkt, dass Sie zweistellig als Publizist schon Bücher herausgebracht haben, wie würden Sie dieses Buch in der Reihe einordnen?
Das ist in der Tat ein Lebensbuch, wo sehr viel von dem, was ich seit über 30 Jahren mache, eingeflossen ist. Ich war ursprünglich ja im Bereich der IT-Publizistik, sagen wir es mal so, tätig. Das heißt, ich habe über Computer geschrieben in der Zeit der sogenannten PC-Revolution, dann sehr viel natürlich übers Internet, habe mich damit sehr früh beschäftigt. Ich glaube, hatte sogar die Ehre, mit einem Kollegen das erste deutschsprachige Cover überhaupt zu schreiben zum Thema 1993. Wow. Das ist also sehr früh. Aber ich habe gemerkt, dass die Leute halt sehr viel mehr Konsumenten sind, als sie Gestalter sind. Und dazu ist das Internet eigentlich nicht gemacht und gedacht worden. Und jetzt sind wir in einer Zeit, in der wir merken, dass die Plattformökonomien sehr viel mehr Macht haben, als wir uns das vorgestellt haben oder was wir wahrhaben wollten. Und jetzt versucht Europa natürlich auch aufgrund der Weltläufe, sich souverän zu machen. Aber das geht nur, wenn man mal grundlegend weiß, was Digitalisierung ist oder nicht. Also kurz gesagt, es geht um ein Grundlagenbuch zum Thema Digitalisierung, um zu verstehen, wie man sie gestalten kann.
In diesem Kontext führen Sie einen Begriff, den ich bis jetzt nie gehört hatte, Digitalismus. Wo ist der Unterschied zwischen der Digitalisierung und Digitalismus, Herr Lotter?
Also mit den Ismen bezeichnen wir ja immer ideologische und dogmatische Positionen. Das heißt, eine Sache, die im Grunde genommen relativ einfach zu verstehen ist, dass wir die Realität und die Vorgänge der Realität in Computern simulieren, das ist also digitalisieren. Wir holen die Teile der Welt, der realen Welt in den Computer, wird zu einer Glaubensfrage. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie eine Kopie machen auf Ihrem Bürokopierer und diese Kopie dann aufhängen und anbeten und sagen, dass ich glaube, alles, was diese Kopie macht. Da würde man wahrscheinlich sagen, naja, da brauchen Sie dringend professionelle Hilfe, wenn sowas passiert. Beim Computer lassen wir das nicht nur zu, sondern wir machen das sogar mit. Warum? Weil man uns immer gesagt hat, wenn man nicht mitziehen kann mit dem, was getan wird und entwickelt wird, sind wir altes Eisen oder wir sind nicht mehr brauchbar oder wir sind überhaupt nicht geeignet für diese Arbeitswelt. Und ich glaube, darin liegt ein Denkfehler, denn der Computer ist grundsätzlich dazu da, wie die ganze Digitalisierung uns zu dienen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, haben wir schon diesen Digitalismus, diesen Gottesdienst, wo wir mitmachen müssen oder glauben, mitmachen zu müssen und damit eigentlich nur den Leuten nützen, die diesen Kult betreiben. Und das ist ja, hat immerhin dazu geführt, dass 9 der reichsten Menschen der Welt aus dieser Branche kommen.
Und wenn man etwas nicht versteht, aber die Ergebnisse sind, die beeindrucken. Ja, ich meine, man spricht seit, weiß nicht, glaube 40er Jahren letzten Jahrhunderts über künstliche Intelligenz und so richtig hat man das mit ChatGPT gespürt als Konsument, wo man total beeindruckt war, wie schnell und manchmal wie präzise man eigene Gedichte in Goethe-Form oder in Goethe-Reim erstellen kann. Da stellt sich die Frage, was kann der Mensch noch, was künstliche Intelligenz nicht kann?
Naja, wenn man das, was ChatGPT ausspuckt, für Goethe hält, dann hat man von Goethe keine Ahnung. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Wenn man keine Ahnung hat von humanistischer Bildung, und das haben doch nicht viele heute mehr, weil wir sehr fachlich ausgebildet haben, keine Allgemeinbildung mehr haben, dann gehen wir diesen Dingen umso leichter auf den Leim. Das ist ungefähr so, wie vor 300, 400 Jahren, wenn Sie in eine Kirche gegangen sind, die Leute geglaubt haben, dass der Heilige Geist, der an einer Schnur von der Decke baumelt, tatsächlich der Heilige Geist ist und nicht eine Gipsfigur, die ein Symbol ist für eine bestimmte religiöse Einstellung, die ich durchaus akzeptiere und verstehe. Aber das Wissen darum, was das tatsächlich ist, das muss man schon haben. Sonst glaubt man tatsächlich alles. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie die Leute unerklärlicherweise vor Geräten gestanden sind, die plötzlich gesprochen haben und sich gedacht haben, da muss ja irgendjemand drinnen sein. Ja? Diese Sprachausgabe, die vorher nicht da war. Wo ist denn die kleine Frau oder das kleine Männchen? Und jetzt glaubt man sozusagen, man ist Goethe, wenn man sagt, schreib mir ein Gedicht im Goethe-Stil. Das ist nicht der Fall, es ist eine Selbsttäuschung. Aber sie hat mit Ursachen zu tun, die natürlich ganz klar im Marketing und in der Werbung liegen, die uns unerklärlich, ununterbrochen erzählen, auch die Politik übrigens, erzählt uns ununterbrochen, wir hätten alle die gleichen Talente. Wir würden uns eigentlich nicht unterscheiden. Und deshalb kann jetzt auch jede und jeder Goethe-Gedichte schreiben. Und das ist, glaube ich, einer der größten Irrtümer, die man machen kann, wenn man in eine Wissensgesellschaft geht, dass man Wissen als originären Wert nicht einschätzen kann. Und das stehen wir heute auch. Also wir glauben, alle, wenn alle alles können, kann jeder nichts. Und das ist natürlich der absolute Insolvenzantrag einer Gesellschaft und einer Volkswirtschaft in Zeiten, wo Automatisierung dafür sorgt, dass Produkte eben wirklich nur mehr von Maschinen kommen.
Herr Lotte, aus der Perspektive eines Beraters, ich glaube, unsere Branche steht besonders hier im Fokus, weil Wissen plötzlich, sagen wir, relativ leicht und mit geringem Aufwand verfügbar geworden ist in bekannten Terrains, so kann man vielleicht das formulieren. Wie schätzen Sie das ein? Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem Glauben, wo man nur einfach fest dran glauben kann, dass da vielleicht etwas passiert, vor allem nach dem Tod, und einem Ergebnis, das man innerhalb von wenigen Minuten bekommt. Und dieses Ergebnis, und da gebe ich Ihnen absolut recht, man muss auch Ahnung haben, ob dieses Ergebnis eine Bedeutung und auch eine gewisse Verifikation standhält oder es einfach Quatsch ist, ja, weil die Statistik etwas erfunden hat, ja, in den Wahrscheinlichkeitsberechnungen des Algorithmus von einem KI. Wo zieht man da die Grenzen und wie geht man damit richtig um?
Ja, Sie haben es eigentlich schon gesagt implizit, man muss es selber wissen, damit man anderen und anderem trauen kann. Das heißt, in der Geschichte des Westens kritischer Zweifel und hat uns dazu gebracht, dass wir wohlständig sind, dass wir eben nicht mehr alles glauben und dass wir in der Moderne sehr viel mehr Entwicklung haben, Technologie haben, Wissen haben, gleichzeitig aber auch mehr Bequemlichkeit. Und diese Bequemlichkeit ist die Ursache dafür, dass wir Dinge gerne glauben, die einfach und schnell verfügbar sind. Es geht ja nun gar nicht um offensichtliche Fehler, die ChatGPT beispielsweise macht, wenn sie eine Statistik schnell erstellen. Es geht ja auch darum, dass sie uns nicht darauf hinweisen, dass wir bestimmte Dinge in dieser Statistik leichtfertig glauben, weil sie plausibel aussehen. Also die Modelle sind ja so trainiert, dass sie Glaubwürdigkeit erzeugen, Opportunismus im Grunde genommen. Das heißt, es ist die Fortsetzung dessen, was Werbung und Marketing machen, mit anderen Mitteln, jetzt mit technologischen Mitteln. Und das hat natürlich mit Wissen nichts zu tun, außer man glaubt, dass das, was die Werbung uns zum Beispiel erzählt, wenn ein Auto durch eine Landschaft fährt, das uns begehrlich gemacht werden soll, dass da auch unsere Leidenschaft geweckt wird oder ähnliches. Also wenn man das wirklich glaubt, dann kann man wahrscheinlich nichts machen. Aber ich würde an die etwas klügeren und selbstkritischeren Menschen appellieren mit Bildung, und sagen, glaubt ihr denn tatsächlich, dass ein System, das von nichts anderem gespeist werden kann, als von dem, was da ist, und das noch dazu so programmiert ist, dass es euch gefällt, etwas ist, mit dem ihr tatsächlich sinnvoll Geschäft machen könnt? Wenn man das glaubt, hat man, und ich fürchte, das ist der Kern der ganzen Geschichte, dann hat man nicht verstanden, dass man als guter Unternehmer und erfolgreicher Unternehmer langfristig etwas haben muss, was man nur selber hat und was unverwechselbar ist. Da können wir jetzt eine Diskussion über Marken führen, über Originalität und Ähnliches. Aber wenn ich nur das mache, was die Maschine mir ausspuckt, dann bin ich im Grunde genommen überflüssig. Ja, das muss einem schon klar sein. Und zwar überflüssig nicht in dem Sinn, die Maschine kann es besser, sondern ich glaube, dass es die Maschine besser kann. Und damit werde ich nicht konkurrenzfähig sein in einer Welt, in der alle alles können oder glauben zu können.
Ja, das ist ja die große Angst von vielen Menschen, dass sie komplett konkurrenzlos sind, im Sinne von, dass sie nicht mithalten können und die Wettbewerbsfähigkeit komplett einbricht, weil das Wissen so frei verfügbar ist.
Die Frage ist, und das hat mich vorher schon gestört, es ist nicht Wissen, es ist Information. Wissen ist immer angewandte, zur persönlichen Erfahrung, also zum Know-how führende Fähigkeit. Das ist, was wir hier haben, ist reine Information. Mhm. Wenn ich ChatGPT nutze oder Gemini nutze, das ist ein sehr hochwertiges Modell. Da bin ich durchaus auch ansprechbar auf diesem Kanal und schaue mir das gerne an und nutze das auch für meine Arbeit, insofern, dass ich es so nutze, wie ich vorher Google genutzt habe oder eine Datenbank oder eine Enzyklopädie. Aber ich verlange sozusagen von diesem System immer valide Quellen, die ich dann auch überprüfe. Das heißt, ich erspare mir nicht viel, aber ich habe einen besseren Zugang. Und ich glaube, das ist einmal das Erste, was man wissen muss. Dieses Wissen ist kein Wissen, es sind Informationen, die erst durch unsere Bearbeitung, durch unser Denken, durch unseren Zugang, durch unsere Gestaltung überhaupt zu dem werden, was wir Wissen nennen dürfen. Das ist, glaube ich, in der Zeit, in der wir leben, extrem wichtig, dass wir den Unterschied beachten. Ja. Sonst sind es Informationen. Ja,
die kriegen Sie überall. Ja, absolut richtig, Entschuldigung.
Und jetzt wird es darum gehen, sozusagen aus diesem Bergwerk, das uns da zur Verfügung gestellt wird, technologisch zu schauen, ist das Katzengold, ist das echtes Gold? Also wir müssen es prüfen, wir müssen immer überlegen, was es ist, was tatsächlich dahinter steckt. Und hier sehe ich eine gewisse Schwäche, die auch natürlich damit zu tun hat, dass wir wirtschaftlich insgesamt schwächeln, was auch wiederum damit zu tun hat, dass wir zu stark an dieses System glauben, dass etwas durch Routinearbeit, und das ist ja im Grunde genommen der Algorithmus, der hinter der KI steckt und der Digitalisierung grundsätzlich steckt, schon Probleme gelöst werden können. Das ist industrielles Denken, oder industrialistisches Denken, sage ich immer dazu, weil es ja nicht industriell ist. Das ist halt wieder so mit Wissen und Information zu tun. Industriell ist überhaupt nicht schlecht, ist gut. Industrialistisch ist schlecht. Weil das heißt, ich denke immer nur in dieser klassischen Skalierung von Masse. Und ich mache das Gleiche, was alle machen. Ich mache es halt ein bisschen billiger oder ich mache es ein bisschen netter. Und ich glaube, ich komme damit durch. Das funktioniert eine Zeit lang ganz gut, solange sie eine Konsumgesellschaft haben, die immer mehr vom Gleichen verlangt. Aber wenn die Differenzierung verlangen, sind sie tot. Und ich glaube, das ist halt so die alte unternehmerische Erfahrung, wenn man sich nicht klar macht in dem, was man selber ist, als Mensch ist, als Person ist. Und was wären wir denn anderes für andere als unterscheidbare Individuen, Originale, dann macht die Technik keinen Sinn. Da hilft sie uns nicht mal mehr, sondern verführt uns eher dazu zu glauben, dass wir so weitermachen können wie bisher.
Herr Lotte, Sie haben einen guten Punkt angebracht, dass zwischen Information und Wissen ein Riesenunterschied besteht. So, jetzt haben Sie und ich nehme auch an, ich gelernt zu lernen. Wir haben verstanden, wie es funktioniert, wie man Wissen aufnimmt, wie man Wissen übersetzt, wie man verifiziert, wie man das alles ansieht. Ich sehe die große Gefahr, dass eine Anfrage bei ChatGPT irgendwann zum Single Point of Truth oder bei Gemini, egal welches Modell man dann LLM nimmt, dass man nicht mehr 70 unterschiedliche Vorschläge bei Google bekommt, sondern eine sehr valide und unglaublich glaubhaft wirkende Antwort bekommt. So, jetzt machen Sie eine tiefgreifende Recherche, schauen Sie sich die Links an, das mache ich auch, verifiziere, vor allem habe ich ein Gefühl, ob das jetzt Schwachsinn ist oder nicht. So, jetzt kommt die nächste Generation der jungen Menschen, die mit diesen extrem glaubwürdigen Produkten groß werden, die ihre Referate nicht mehr durch Recherche schreiben, sondern durch Eingaben und Prompten. Wie gehen wir denn in 15 Jahren damit um, dass die unsere Generation verlernt zu lernen?
Ich würde eher sagen, wie gehen die Sozialbehörden damit um, mit dieser Frage, weil diese Leute keine Arbeit haben werden. Sie werden zumindest keine Lohnarbeit haben und sie werden nicht bezahlt werden dafür. Wenn ich mich zum Teil der Maschine mache und glaube, die macht für mich die Arbeit, wäre die nächste legitime Frage ja, okay, wer finanziert dir das? Also wenn man reiche Eltern hat, ist das Thema erledigt, ist es okay. Dann kann das Erbe vielleicht noch 2, 3 Generationen tragen. Alle anderen, die das tun, werden vor dem Problem stehen, dass dieselbe Maschine, die ihnen die Diplomarbeit geschrieben hat oder die Seminararbeit geschrieben hat oder die Hausarbeit geschrieben hat, auch die ist, die dann sozusagen als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter, das Sachbearbeiter sozusagen in dem Fall, im Unternehmen sitzt und dort die Arbeiten macht, die vorher Menschen gemacht haben. Was passieren wird? Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, die Automatisierung wird vor diesem Bereich halt machen, da ist sie schon. Und da finde ich auch völlig in Ordnung. Unser großes, großes Defizit ist, dass wir den Kindern und den Jungen und auch den Alten sowieso nicht beigebracht haben, dass die eigentliche Arbeit, die wir machen, Wissensarbeit ist, schon seit vielen Jahrzehnten. Und jetzt stehen wir da. Das hat man ignoriert in Deutschland ganz besonders, weil man immer gesagt hat, wir sind ja eine Industrienation, Produktion ist so wichtig, alles andere hängt dran. Und hat sich nie beschäftigt mit der Frage, was eigentlich passiert. Deshalb ist die Unwissenheit in Digitalisierung die gleiche, die die Unwissenheit in der Wissensökonomie ist. Und jetzt stehen wir blank da, weil wir alles nur aufgebaut haben sozusagen auf Unternehmen, in denen wir gesagt haben, na, es reicht ja, dass die oder der ein Ergebnis bringt. Ja? Aber wenn das Ergebnis uniform ist mit dem anderer, was passiert dann, wenn das nicht gekauft werden kann? Ich brauche das nicht mehr. Das heißt, ich bin, wenn ich jemand bin, der studiert hat, mit den Mitteln von ChatGPT, bin ich kein Student. Ich bin auch kein Absolvent mehr. Ich habe nicht studiert. Ich habe gar nichts gemacht in der Zeit. Ich habe mich selbst betrogen und das wird am Arbeitsmarkt natürlich genauso gewertet werden. Wird keine 15 Jahre dauern, wäre meine Vorstellung davon. Das ist jetzt schon so.
Ja. Man spricht ja schon davon, dass man die Junioren nicht mehr einstellt, sondern direkt auf Senioren zugreift. Das ist ja okay, weil Juniorenarbeit durch ChatGPT bereits, oder ChatGPT nehme ich als Obersammelbegriff für die LLM-Modelle. Ja, das Problem ist, irgendwann gibt es keine Senioren, weil die Junioren nicht zu Senioren werden. Ja,
ja, aber das sieht ja niemand. Das ist ja völlig irrelevant, wenn man sich jetzt kurzfristige Effekte, darauf sind wir ja trainiert, erwartet und von nachhaltigem Denken in der Organisation ja weit weg ist. Jetzt ist die Gelegenheit sozusagen die Diebe macht und jetzt geht man da rein, weil das machen ja alle. Das Endergebnis wird sein, man hat keine qualifizierten Leute, die kritisch denken können und mehr können als die KI. Ja? Dann ist man vom Markt weg. Oder aber man lernt jetzt mit Leuten umzugehen, die das können, und das wird schwer, ist langfristig aber die bessere Strategie. Leicht ist keins von beiden. Aber das eine ist der sichere Tod und das andere ist sozusagen, dass eine gute Chance in der nächsten Runde ganz toll mitzuspielen. Das war übrigens genauso in der PC-Revolution, das war übrigens genauso in der Internetgeschichte, dass unendlich viele Illusionen ausgemändelt wurden. Es war nicht dieses Potenzial. Also die Blase ist heute deutlich größer. Es wird lauter krachen, aber am Ende wird es sehr, sehr viele geben, die es nicht mehr gibt und einige, die es gut gibt und besser gibt und die dann tatsächlich eine Ökonomie aufbauen können, die uns weiterträgt.
Herr Lotter, wie würden Sie denn das Potenzial von KI einschätzen? Ist das die nächste Disruption, die uns auf ein nächstes Level bringt? Oder?
Ich benutze diesen Begriff überhaupt nicht, weil ich ja bei Clayton Christensen gelernt habe, dass man Disruption wirklich nur benutzen soll, wenn es tatsächlich auch eine ist, und das ist keine. Wir reden ja schon sehr, sehr lange darüber. Ich glaube, dass die erste Entwicklung, ich habe das in Digital Erwachsenen auch so geschrieben, eine jahrzehntelange ist, wo man darauf hingearbeitet hat, der Computer kann denken. Ja, und das ist sozusagen schon mit dem Computer in den 40er Jahren zur Welt gekommen. Da haben wir gesagt, das Elektronengehirn, und dann gab es Science-Fiction-Filme und viele Berichte. Die haben alle eines gemeinsam. Ich habe mir sehr viele von denen angeschaut und habe viele Berichte gelesen. Es ist Science-Fiction, ja, und auch heute noch natürlich. Es denkt kein einziger Computer, aber das war natürlich attraktiv. Und dann hat man gesagt, na wie toll, jetzt hat man jemanden, der das mühsame Denken abnimmt. Das sagt man ja heute auch. So, jetzt keine Disruption. Ich glaube, die KI ist die konsequente und erwartbare Fortsetzung der Automatisierung, die wir in der Maschinenwelt schon erlebt haben. Also wir haben 3 Sorten von Maschinen, Kraftmaschinen, Arbeitsmaschinen. Das kennen wir alles aus der Industrialisierung. Von der Dampfmaschine über die Zugmaschine bis zum Dynamo. Und jetzt haben wir eine semiotische Maschine, heißt das fachlich, eine zeichenverarbeitende Maschine mit dem Computer, und die sorgt dafür, dass auch in diesem Bereich so wie im anderen automatisiert wird und menschliche Arbeitskraft eingespart wird. Wichtig ist immer, dass man weiß, als Faustformel sozusagen, es geht immer um das Ersparen von Routinearbeit. Das heißt, ich muss eigentlich heute meine Organisation so ausrichten, dass ich sehr genau schaue, wo habe ich Routinearbeit, das machen gute Unternehmer sowieso, und so kann ich das automatisieren, dazu brauche ich kein Personal, das A, teuer ist und zweitens immer unzuverlässiger ist als die Maschine. Da bin ich also ganz nüchtern. Ja? Und kann ich nicht Menschen mit menschengerechterer Arbeit, weil sie eben denken können, weil sie eben kreativ sind, weil sie eben sich auf Sachlagen viel individueller und unverwechselbarer einstellen können als Maschinen, ausrichten. Und dann bin ich im nächsten Schritt, nämlich immer noch in der alten Welt, die uns ja schon seit Jahrzehnten gesagt wird, dazu brauche ich keine KI, achtet darauf, dass die Leute, mit denen ihr arbeitet, originell sind, ja, unverwechselbar sind, dass sie ihre Talente entwickeln können, und dann habt ihr ein gutes und kreatives und innovatives Unternehmen. Und wenn ihr das nicht tut, seid ihr halt eins von vielen, das man wegrationalisieren oder automatisieren kann. Das ist der Lauf der Welt. Die KI ist eine Automatisierungstechnologie. Sie macht den Zugang zu Daten leichter, aber sie ist nicht der Schöpfer dieser Daten. Da gibt es eine ganze Reihe von Problematiken, die damit zu tun haben, rechtliche Problematiken. Auch der Versuch, das Urheber- und Verwertungsrecht auszuhebeln durch die Plattformökonomie natürlich. Das wird vor allen Dingen denen auf den Kopf fallen, die jetzt sozusagen das toll nutzen und glauben, das ist jetzt alles viel günstiger geworden, was da angeboten wird. Naja, es ist das, was alle haben. Also eine individuelle Leistung von einem Anwalt könnte es natürlich nicht ersetzen. Was es ersetzen kann, ist sozusagen das reine Runterlesen eines Rechtstextes, das den vielleicht auch angenervt hat, den Anwalt, das der gar nicht so gern gemacht hat, aber nicht die im Kontext einer Situation notwendige Beratung. Das heißt, es verbessert die Qualität dramatisch, die menschliche Qualität. Wir müssen es nur sehen.
Absolut. Ich betrachte sowieso KI wie Excel, quasi wie Übergang vom Taschenrechner zum Excel. Und wenn du dieses Tool gut nutzt, bist du etwas schneller. Aber ich fand die Aussage so gut. Maschinen können Muster, vielleicht auch mit Wahrscheinlichkeiten erkennen, und Menschen können Bedeutung erkennen.
Genau.
Ich finde das eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung der Aussage.
Ja, das ist eine alte soziologische Weisheit sozusagen, die jetzt auch schon alt ist. Ich bin sehr dankbar, dass Sie sagen, weil das ist im Grunde genommen die Idee. Muster und Bedeutung, also Kontextualisierung, die Bedeutung, weiß ich, in welcher Umgebung ich mit wem arbeite. Ja, also wenn Sie einem Bäcker am Land das sagen, weiß er sofort, was gemeint ist, ohne dass man große Worte drum macht. Es wäre ja wahnsinnig schön, wenn sich das jetzt in der Breite auch im Management durchsetzen würde bei größeren Unternehmen. Ich erkenne da eine gewisse Entfremdung von der eigenen Arbeit, die ziemlich massiv ist, auch mit Überforderung natürlich zu tun hat, weil man muss ja alles kennen und können, was natürlich Quatsch ist. Ich glaube, es fehlt an Allgemeinbildung, um das ganz unattraktiv zu sagen. Leute wollen ja heute immer hören, dass sie so gut sind, aber es ist nicht wahr. Sie sind nicht gut, weil die Allgemeinbildung fehlt. Und wenn die Allgemeinbildung fehlt, und das gilt auch fürs Digitale, dann bin ich nicht mehr in der Lage, Zusammenhänge herzustellen. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich glauben, was man mir serviert. Und das passiert gerade im großen Maßstab. Und dann sagt man ja, dieses Modell wird dann dazu führen, Sie sagen ja das ganz richtig, es ist eigentlich von Blatt zum, also vom Kontoblatt zum Excel, oder vom Taschenrechner zum Excel. Aber die glauben, es ist sozusagen der Schritt vom Taschenrechner zum Nobelpreis, ja, am eigenen Schreibtisch, und das ist nicht der Fall.
Sie sprechen auch in Ihrem Buch von der Singularität, dass es ja, ich weiß nicht, die Prognosen sind ja immer wieder leicht verschoben worden, wie die Singularität erreicht wurde. Können Sie da kurz erläutern und auch Ihre Einschätzung abgeben, wo wir da stehen?
Singularität ist ein Konzept, wo man sagt, die Maschinen werden sich selbstständig machen, weil sie uns nicht mehr brauchen. Also der Roboter oder das Elektronengehirn oder der Algorithmus existiert an und für sich. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass er ein Bewusstsein haben müsste, was er nicht hat. Und woran übrigens auch der Algorithmus kein Interesse hat, da fragt nur niemand. Weil wir halt alles vermenschlichen und glauben, diese Dinge, die wir schaffen, die Werkzeuge, die sind immer gleich wie wir. Ja, das ist einer unserer Probleme im Umgang mit Technologie. Diese Vorstellung, dass ein Roboter dann plötzlich aufwacht und sagt, ja, ich möchte jetzt niemanden haben, für den ich jetzt arbeite, sondern ich mache das jetzt nur mehr für mich. Dazu braucht er ein Bewusstsein. Der Roboter ist aber am Bewusstsein nicht interessiert, ja, weil er kein Interesse hat. Und der Algorithmus hat auch kein Interesse. Und dann sind wir schon bei der Frage, was ist Intelligenz und was ist menschliches Bewusstsein? Genau das, dass man Interessen hat, dass man selber etwas feststellt, dass man sich selbst erkennt. Ich denke, also bin ich, ja, wie Descartes gesagt hat. Der Algorithmus sagt sich das nicht. Und weil er sich das nicht sagt, müssen wir auch keine Angst haben, dass Roboter die Macht übernehmen. Wir müssen eher überlegen, wie wir uns sozusagen in die Position bringen, solche Unsinn nicht zu glauben. Das ist also eine Kopfarbeit, eine Wissensarbeit, wo man sagt, ich bin der souveräne als Mensch über die Maschine, ich lasse mich von ihr nicht antreiben. Und bevor ich jetzt das Konzept ABC kaufe, das man mir natürlich verkaufen will, weil dieses Modell so toll ist von der KI und das andere, überlege ich, was ich eigentlich machen will, was eigentlich nötig wäre. Und der wahre Preis, den wir bezahlen sozusagen in der Feststellung, was richtig und falsch ist in der Zukunft, ist mal innehalten und Inventur zu machen, gerade in schwierigen Zeiten, und sich die Frage zu stellen, was brauche ich denn wirklich? Was brauchen wir als Unternehmen? Was brauche ich als Organisation? Es ist leichter, was zu kaufen. Ich könnte die meisten Leute, mich auch eingeschlossen, kaufen etwas, wenn sie ein Defizit verspüren und vergrößern das Defizit und das Problem damit. Ja, also wenn der alte Computer zu langsam ist, dann kaufe ich einen schnelleren. Aber ich weiß nicht, warum ich den eigentlich kaufe. Statt mir zu überlegen, ist nicht die Art und Weise, was ich damit mache, vielleicht grundlegend falsch. Manchmal kann es ja richtig sein, aber in der Regel ist es so, dass wir gelernt haben, größer, schneller, weiter ist auch besser und das ist nicht intelligent.
Übertragen auf die Organisation, auf Unternehmertum. Es werden ja Millionen, Milliarden in IT investiert, in Digitalisierung, in KI und so weiter. Wie schätzen Sie den Fortschritt und Produktivitätsgewinne in diesem Kontext?
Ich folge dabei stur der Wissenschaft, die uns seit über 40 Jahren erzählt, dass der Produktivitätszuwachs durch Digitalisierung nicht da ist, nicht messbar ist. Außer für die, die Digitalisierung verkaufen. Es gibt von Solow, dem Nobelpreisträger für Ökonomie 1988, das sogenannte Solow- oder Produktivitätsparadoxon, das er auf Digitalisierung angewendet hat. Er hat gesagt, man merkt die Wachstumsraten, die Produktivitätszuwächse der Digitalisierung überall, außer bei denen, die sie anwenden. Ja, also, habe ich jetzt falsch gesagt, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Man merkt die Produktivitätszuwächse eben nicht. Man merkt, dass vom Computer überall die Rede ist, aber es spiegelt sich nicht in der Produktivität wider. Neuere Studien, etwa von Acemoglu, der vor 2 Jahren den Nobelpreis für Ökonomie bekommen hat, nur mal als Beispiel, bestätigen das dramatisch. Wer verdient mit Digitalisierung, abgesehen von den Unternehmen, die uns Hardware, Software und Konzepte verkaufen? Beratungsunternehmen natürlich, was auch damit zu tun hat, ohne böse Absicht, dass die Leute kommen und sagen, was ist denn mit dieser neuen Technologie, bin ich rechtlich sicher, wie schaut es mit Urheberrechten, Verwertungsrechten, Drittrechten aus, was ist mit dem Arbeitsrecht und so weiter und so fort. Und davon profitieren sie, also von der Unsicherheit. Und das ist natürlich schon eine insgesamt sehr traurige Analyse, aber es gibt einen Grund, warum das so ist. Und wenn Sie dann in der Literatur tiefer graben, merken Sie, was der Grund ist. Der Grund, warum Digitalisierung nach wie vor nicht produktiv ist, obwohl uns immer das Gegenteil gesagt wird, ist, dass wir mit Organisationen arbeiten, die für einen industriellen Routineprozess aufgebaut sind, aber nicht für Digitalisierung, nicht für Wissensökonomie. Das heißt, wir arbeiten mit dem falschen Mantel, mit dem falschen Besteck, mit dem falschen Werkzeug an einer Sache, die völlig andere Rahmenbedingungen bräuchte. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Digitalisierung macht nur Sinn, wenn auf der anderen Seite menschliches Wissenspotenzial stärker ausgelebt wird und da sozusagen die Positionen klarer sind und ich mehr talentierte Leute fördere in der Organisation, die mir bessere Innovationen bringen. Da macht es Sinn. Aber es macht keinen Sinn, in einer industriell gestalteten, industrialistisch gestalteten Organisationswelt, die so arbeitet wie im frühen 20. Jahrhundert, und das tun die meisten.
Herr Doktor, haben Sie da ein Beispiel für eine erfolgreiche Transformation von der industriellen Arbeitsorganisation zur Wissensorganisation? Und was hat dieses Unternehmen anders gemacht? Was ist sozusagen der Zielzustand, soweit man das begreifen kann?
Also das Unternehmen, das mir da sofort einfällt, ist ein, war mal der größte Computerhersteller der Welt, IBM. War einer der größten, wenn nicht sogar der größte Konzern der Welt in den 80er Jahren. Und seine Aktie war der Inbegriff des Blue Chip. Das war sozusagen die wichtigste Währung überhaupt. Und dann kam der Absturz. Und zwar ausgerechnet am Höhepunkt dieser PC-Revolution, weil man eben auf industrielle Produktion von Personalcomputern gesetzt hat, aus der Büromaschinenwelt kam. Man hat im Grunde genommen, hat IBM die Welt der Maschinen, die Maschinenwelt der Industrie ins Büro geholt und das Büro weitgehend miterfunden des 20. Jahrhunderts. Und dieses Büro funktionierte ja wie eine Fabrik. Das Unternehmen hatte den größten Verlust, den ein amerikanisches Unternehmen jemals hatte, Anfang der 90er Jahre, also ein Rekordverlust, und war kurz vor dem, was der nachmalige Vorstand Louis Gerstner, der erst vor kurzem gestorben ist, Ende 2025.
Hat ein tolles Buch geschrieben, ja, wie die Elefanten noch tanzen können.
Genau, oder? Und das ich sehr empfehlen kann. Ja, ja. Wer sagt, dass Elefanten nicht tanzen können? Ein großartiges Buch, und dieses Buch beschreibt minutiös den erfolgreichen Übergang eines industrialistischen Unternehmens mit all den Glaubenssätzen des alten Managements hin zu einer wissensökonomischen Einheit. Und schauen Sie sich die IBM heute an. Ja? Das ist ein glänzendes Unternehmen. Es arbeitet mit Apple Computer, übrigens, ja, was für jemanden aus meiner Generation völlig wahnwitzig ist, weil das waren Todfeinde über Jahrzehnte hindurch. Und haben gesagt, das ist einfach sinnvoller, das mit denen zu machen. Und Gerstner war immer sehr undogmatisch. Also das Antibild des industrialistischen Managers, der nicht gesagt hat, so machen wir das, weil wir es immer schon gemacht haben und so gehört sich das, sondern er hat gesagt, wir drehen das ganze Ding um. Und das hat dazu geführt, dass das Unternehmen heute ganz vorne ist bei der Beratung, sehr viel weiß, sehr viel kann und eine tiefe Umstellung hat in der Struktur. Und natürlich ist es so, dass ein großer Konzern, der sich so neu erfindet, wie das IBM gemacht hat, dann auch wieder reflektiert auf die alten Zeiten und ein bisschen immer Rückfälle hat, aber die sind überschaubar. Da muss man sowieso immer dranbleiben, es ist immer so.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Herr Lotte, wenn ich jetzt einen Vorstand eines mittelständischen Betriebes antreffen würde, mhm, und er mich fragt, welche, sagen wir, 5 Kriterien eine Wissensgesellschaft kann ich oder Wissensunternehmen kann ich jetzt bei mir abhacken, um festzustellen, wie weit ich davon bin, aus dem Industriezeitalter ausgebrochen zu sein und in der im Wissenszeitalter angekommen zu sein. Welche Kriterien würden Sie einfach nennen, um ein Gefühl zu geben, wo man steht?
Also das Erste ist meine Souveränität und Selbstbestimmung der Mitarbeitenden. Das heißt, sind die Leute, die in der Organisation arbeiten, selber verantwortlich für ihre Arbeit, können sie sich selber gestalten, wo und wann sie das für richtig halten, mit den Mitteln, die sie auch für richtig halten. Und ich sage immer, weit geht. Ja? Das ist natürlich in einer Organisation nie so, dass man das zu 100% kann. Aber ist das sozusagen nahezu erfüllt? Das heißt, sind die ehemaligen Angestellten, ja, die unselbstständig Erwerbstätigen, eigentlich zu Unternehmenden in der Organisation geworden? Das ist eine zentrale Frage. Das heißt, sind sie selber für das, was sie tun, die Gestalter? Und ist der Chef, der Manager, oder ich würde lieber sagen, der reinen Lehre wegen, der das Leadership sozusagen ja zentral ausüben sollte, in der Funktion dessen oder derer, die den Rahmen so setzt, dass das funktioniert? Das würden wahrscheinlich viele bestätigen und sagen, ja, bei uns ist das so, aber da muss man sehr kritisch hinschauen.
Also wo sind die Selbsttäuschungen festzustellen, Herr Lotte?
Also ich glaube, dass sehr, sehr viel Voodoo betrieben wurde in den letzten Jahren, wo man gesagt hat, ja, bei uns ist das so und jetzt machen wir ein tolles Seminar und wir sind alle per Du und sind alle auf Augenhöhe und jeder hat seine Aufgabe und erfüllt sie, aber tatsächlich war es nicht so. Sondern man hat in den schwierigen Phasen dann, und da lernt man eigentlich viel mehr als in den guten Zeiten, gesehen, dass die Hierarchien schnell wiederhergestellt werden. Das merken wir zum Beispiel jetzt auch durch die Diskussion Homeoffice-Präsenz ganz stark, die in Wahrheit ja eine Frage ist, wer schafft an? Und eine Frage, die reflektiert auf die Organisationsstrukturen in den Unternehmen. Das heißt, wie gut sind die Unternehmen eigentlich aufgestellt in der Frage zeitgemäßer Wissensarbeit? Weil wenn jemand selbstständig arbeiten kann und selbstbestimmt arbeiten kann und seine eigenen Sachen machen kann, dann ist ja die Frage, wurdest du nebensächlich? Und man muss sich so organisieren sozial, dass das trotzdem noch funktioniert und man miteinander reden kann und sich auch austauscht. Ja. Das ist eine logische Sache. Wenn man aber natürlich sehr eng gestrickt ist, was die Möglichkeiten angeht, dann verlangt man, dass alles wieder so war wie früher. Und dann frage ich mich halt, na, was wollt ihr denn noch, was so wie früher ist? Und das sieht man ja dann auch an den Forderungen, die gestellt werden zurzeit. Zurück ins Industriezeitalter, zurück in die Hierarchien, zurück in ein Chef und alle anderen folgen. Und ähnlicher Unsinn, der zu nichts führen wird, als zu einer Beschleunigung der Krise. Ja, das sehen wir auch in der großen Politik, die fördert Konzernstrukturen. Mittelständler, Selbstständige sind außen vor, die sind völlig uninteressant für die Politik. Es gilt für alle Regierungen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben. Und da zeigt sich schon, dass es in Wahrheit eine Auseinandersetzung der Alten mit der neuen Welt ist und nichts anderes.
Herr Lotte, Ihren Punkt in Bezug auf Homeoffice oder Präsenzarbeit, ich glaube, das ist ja so ein dogmatisch geführter Krieg schon fast zwischen den unterschiedlichen Fronten, und auch hier ist die Welt weder schwarz noch weiß, glaube ich. Da muss man auch die Ambiguität mit aushalten. Aber es gibt ja klare Forschung, die sagt, dass die physische Präsenz, zum Beispiel in der Kreativbranche und auch bei der Identifikation mit dem Unternehmen und dem Teamgefüge von Vorteil ist. Ja, jetzt, wie geht man damit um?
Indem man solche Studien kritisch hinterfragt, weil ich glaube diesen Unsinn nicht. Ich habe das auch gehört. Ich glaube, dass Kreativität nicht durch Teamarbeit gefördert wird, sondern das habe ich schon lange nicht mehr gehört, so einen Unsinn. Aber ich kenne diese Studie auch. Kreativität wird gefördert, indem die Talente der Menschen, die sehr unterschiedlich sein können, erkannt werden in ihrem Nutzen für das Unternehmen und dass man dann alles dazu tut, dass das sich auslebt. Und während diese im Team kreativ sein Geschichte ja nur dazu führt, dass alle wieder das Gleiche machen. Also der Arbeitskreis wiederbelebt wird. Und der Arbeitskreis ist bei Managern beliebt, weil dem kann man sagen, wie es geht. Ja, der ist leichter kontrollierbar. Also das sind Konzepte von vorgestern, die werden nicht funktionieren. Und zu jeder Studie gibt es übrigens drei Gegenstudien. Ich gehöre weder der einen noch der anderen Seite an. Ich glaube, dass es richtig ist, dass man dort arbeitet, wo man am besten arbeiten kann, bei der Arbeit, die man macht. Das aber hat die Folge, dass man nicht mehr einheitlich arbeiten wird. Das heißt, es wird welche geben, die werden fast nur mehr in Präsenz arbeiten. Es wird welche geben, die werden fast nur mehr dort arbeiten, wo sie leben oder wo sie unterwegs sind. Ja, Homeoffice ist ja eigentlich ein völlig falscher Begriff, wo es nötig ist zu sein. Und dann andere wiederum werden in gemischten Strukturen arbeiten. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, kann die Organisation das aushalten? Und sie kann es offensichtlich nicht. Und das ist aber nicht ein Zeichen dafür, dass mit den Leuten was schiefläuft, sondern mit der Organisation was schiefläuft und mit dem Management was schiefläuft. Das wollen die nicht hören, das ist mir schon klar. Wird aber nichts daran ändern, dass ein Zurück ins 19. Jahrhundert nicht stattfinden wird. Auch nicht unter den geopolitischen Bedingungen, die wir gerade sehen. Denn eindeutig ist, dass dort, wo gute, wissensorientierte Arbeit gemacht wird, auch die Gewinne sind und da auch die Möglichkeiten für Wachstum und Prosperität sind. Und die sind nicht dort, wenn man zurückgeht in die Geschichte.
Sie haben ja Selbstbestimmtheit und selbstbestimmtes Arbeiten als erstes Kriterium mit aufgeführt. Was sind weitere Kriterien, Herr Lotte?
Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass man auch in der Organisation für Grundbildung sorgt. Ja? Dass man sich beschäftigt mit der Frage, was ist denn eigentlich Wissensökonomie? Also wenn ich wissen will, bin ich schon ein wissensökonomisches Unternehmen? Und bin ich in dieser Transformation weit? Muss ich die nächste Frage stellen. Was weiß ich denn darüber? Nun sind wir eigentlich schon mitten wieder sozusagen im Buch zur Digitalisierung. Nämlich die Frage, was produzieren wir eigentlich? Was stellen wir eigentlich her? Was hat sich in den letzten Jahrzehnten als nächster Punkt geändert in dieser Produktion? Ja? Sind die Erfolge von gestern noch die Erfolge von heute oder erkennen wir nicht irgendwelche vagen Geschichten am Horizont, sondern wissen wir sozusagen selber, was wir tun? Das ist eine erstaunliche Frage. Ich habe festgestellt, dass in den letzten, also über die Jahrzehnte hindurch in Gesprächen immer wieder, dass das die unterbelichtetste Frage ist. Die Leute sind immer bereit, Science Fiction zu glauben, gehen dann gerne in Seminare, Zukunft und das ist alles toll, weil es weit weg ist. Das kostet ja nichts. Nicht? Also im Zukunftsbereiche sind immer so wahnsinnig beliebt, weil sie unverbindlich sind. Nicht? Und das ist natürlich praktisch, weil ich kann sagen, ja, das ist jetzt in 30 Jahren, aber jetzt haben wir etwas anderes zu tun, jetzt machen wir genauso weiter wie bisher. Deshalb ist das so beliebt. Unbeliebt ist das Inventurmachen. Und das ist etwas, was man tun muss. Das ist, was tue ich? Wer ist dafür verantwortlich? Wer macht das? Knüpft an den ersten Punkt an. Wer ist der eigentliche Erfolgsträger des Unternehmens? Was ist unsere Idee? Was tragen wir gemeinsam? Was können wir, um uns ja unterscheidbar zu machen, durchaus auch abzugrenzen? Ich bin ein großer Freund von Grenzen, weil Grenzen bedeuten ja nicht nur einen Ausschluss, sondern auch Deutlichmachung, Kenntlichmachung von etwas. Und diese positive Grenze, die schätze ich sehr, diesen Unterschied, das halte ich für wichtig. Und der ist doch der, wo die Kunden dann sagen, mit denen will ich arbeiten, mit denen will ich nicht arbeiten. Ja? Das ist die Geschichte, die jeden Tag passiert, muss einem nur klar sein.
Herr Lotte, vielleicht nur eine Frage zu diesem Punkt. Diese Unterschiede auszufalten, ist auch eine Kunst. Ja. Weil wenn alle davon ausgehen, dass alle gleich sind und gleich sein sollten und dass das alles gerecht betrachtet wird, dann ist das kontraproduktiv in diesem Kontext der Zukunft, weil da die Unterschiede zwischen den Personen noch größer sein werden, was auch unterschiedliche Outputs zur Folge hat. Und eigentlich diese Ungerechtigkeit nochmal weiter auseinanderklaffen lässt.
Die Frage ist, ob es Ungerechtigkeit ist.
Ich für mich nicht, ja, weil ich das akzeptiere. Ja, ja. Aber in dem allgemeingültigen, sagen wir, Mainstream-lastigen Umfeld wäre das Ungerechtigkeit, weil die Menschen das Gleiche verdienen sollten. Ja.
Da müssen wir schon den vierten Punkt sozusagen aufmachen, des Wissens- und ökonomischen Unternehmers, der die Frage stellen muss, warum müssen wir alle gleich sein? Es gibt einen Unterschied zwischen materieller Grundversorgung, für die ich stark eintrete, weil sonst werden wir das nicht schaffen. Das gilt für also Kranken, Renten, Altersversorgung, Pflegeversicherung, Grundgeld, wie immer Sie das nennen wollen, wird man brauchen, weil sonst niemand bereit ist, Risiken zu tragen. Das ist eine Erfahrung, über die kann man diskutieren, muss man aber nicht. Das ist ein normales menschliches Bedürfnis. Da kann man bei Maslow nachschlagen. Da gibt es eigentlich kein Vertun. Wenn Leute etwas wagen sollen, einen Aufbruch in etwas Neues, dann werden sie das nur tun, wenn Sicherheit da ist. Punkt.
Wobei Amerikaner würden das anders sehen.
Ja, aber die Frage ist, ob das System so weit getragen hat, wie es immer behauptet hat. Und im Übrigen ist es auch so, dass das natürlich leicht zu sagen ist, solange sie prosperierende Systeme haben. Und wenn man ein System erst aufbaut und entwickelt, ist so eine Sache natürlich viel naheliegender. Das Problem ist nur, was machen sie, wenn sie weiter fortgeschritten sind und diversifizierter oder älter oder wie auch immer oder entwickelter sind? Was machen sie dann sozusagen mit dieser Weisheit, dass sie, wenn sie jung sind, schneller laufen können? Gar nichts. So. Und das ist genau das, was jetzt in den USA ja passiert. Das ist ein Land, das so voll auf Industrialisierung und Hyperindustrialisierung gesetzt hat, dass es seit Jahrzehnten große Probleme hat, hat Gott sei Dank noch eine andere Ökonomie, aber man wird sich in dieser großen politischen Auseinandersetzung in den USA damit beschäftigen müssen, ob man und wie man sozusagen Ausgleiche herstellt. Das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn das Gerechtigkeit ist. Ich glaube nicht, dass es gerecht ist, wenn man, und das ist die deutsche Lesart von Gerechtigkeit, ist ja immer alle auf ein Niveau herunterziehen. Nicht? Das ist ja nicht, lass die einen sich entwickeln und lass die gut sein und lass die anderen das tun, was sie wollen, weil manche Leute wollen nichts anderes als einen neuen 9-to-5-Job und die wollen sozusagen nur Routinearbeit machen, was ein Problem wird in einer Welt, wo Routinearbeit durch Maschinen gemacht wird, aber lassen wir das mal so stehen. Andere wollen das nicht. Und wir kümmern uns zu wenig um die anderen, um die, die was wollen und die sozusagen flexibler leben wollen, flexibler arbeiten wollen und auch mehr fürs Gemeinwohl beitragen können. Das hat damit zu tun, dass es eine Kümmerungsindustrie gibt, auch politisch, das sehen Sie ja ganz deutlich. Ich erkenne das zum Beispiel in einer Auseinandersetzung klassischer alter Parteien mit den Selbstständigen in Deutschland, die wieder richtig Krieg geführt gegen die Selbstständigen seit einigen Jahren zunehmend, gerade jetzt von der Union und der SPD und dem Gewerkschaftsbund, der in Wahrheit hinter der SPD steckt, das ist ja nichts mehr anderes. Was bedauerlich ist, weil es gab auch mal eine andere Sozialdemokratie, die offener war auch für ökonomische Prozesse. Aber jetzt haben wir sozusagen eine Politik, die sagt, alles was abweicht, ist gefährlich, das gefährdet unsere Position. Und das führt dazu, dass die eigenen Positionen immer schwächer werden, weil immer weniger Leute sich auf das einlassen wollen. Das ist das Paradox sozusagen der Konservativen und Rückwärtsgewandten, egal ob in der Politik oder sonst wo, dass sie ja versuchen, ihre Positionen zu stärken und dabei schwächen sie sie. Ja? Wer nicht bereit ist, zu sehen, was sich entwickelt hat, geht mit Getöse unter. Und das Getöse ist umso lauter, desto sturer man ist. Ja? Das ist halt immer so gewesen. Man muss Kompromisse schließen mit der Realität, sonst macht die Realität Schluss mit einem.
Wobei SPD in diesem Kontext ja sehr, sehr links progressiv war, ja, und sich für die Zukunft eingesetzt hat und die klassische, sagen wir, Arbeiterschicht so ein bisschen, jetzt, ich bin kein Politikwissenschaftler, würde ich sagen, vernachlässigt hat, dass wenn sie dann zur konservativen AfD rüberwechseln, dass es eigentlich ein Armutszeugnis auch für SPD.
Ja. Ja, das würde ich auch so sehen. Also man weiß ja, die Wählerstromanalysen sind ja gerade in der Richtung. Mich hat das wenig überrascht, weil ich aus Österreich komme, ursprünglich jetzt auch schon über 30 Jahre in Deutschland lebe. Aber mich hat das wenig überrascht, weil das eine Entwicklung ist, die sich in Österreich schon früher gezeigt hat, mit der FPÖ dort. Die Stromanalysen sind immer relativ klar. Die Arbeiterparteien verlieren zugunsten der neuen populistischen Parteien. Warum tun sie das? Weil sie den Leuten Dinge versprochen haben, die sie nicht halten können, weil sie von progressiven Parteien, und ich meine jetzt nicht linksprogressiv oder rechtsprogressiv, ich meine progressiv im Sinne von die Gegenwart und den Fortschritt annehmend und gestaltet, zu Parteien der Erhaltung geworden sind, des Erhaltungszustands geworden sind. Übrigens auch eine sehr menschliche Sache, über die reden wir auch in Organisationen ja gleich. Also die Partei ist ja auch nur eine Organisation. Und dann haben wir den Salat. Das heißt, im Grunde genommen hat man etwas verkauft, was man nicht hat. Nämlich Zukunftssicherheit auf ewig und dann steht man da und andere kommen und versprechen natürlich. Die brauchen nur das tun, was die anderen gemacht haben, weil sonst können die ja gar nicht. Und sagen, ja, das machen wir jetzt für euch. Und dann werden die gewählt. Das heißt, Unmündigkeit oder Kümmern, ich sage das immer wieder, mein Satz aus Zusammenhänge, zu viel Kümmern sorgt für Verkümmerte. Und das ist das zentrale politische Problem Europas. Das haben sie in Frankreich, das haben sie in Deutschland, das haben sie in Österreich und so weiter und so fort. Und es führt dazu, dass den Extremen in die Hand gespielt wird. Richtig wäre gewesen, rechtzeitig tatsächlich diese Reformen zu machen, die man angekündigt hat. Bei allen Katastrophen, die beispielsweise der alte Gerd Schröder hinterlässt und heute bei mir einen fürchterlichen Eindruck hinterlässt mit seiner Putin-Nähe. Aber als diese Regierung antrat, Ende der 90er Jahre, war sie eine im besten Sinn progressive Regierung. Also die hatten die Probleme im Fokus und er hatte ein hervorragendes Kabinett. Das Problem war nur, dass die Verbände ihn klein gehackt haben. Und zwar sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaftsverbände. Und das hat er nicht ausgehalten und deshalb muss man sich immer bei der Macht der Verbände ein bisschen umsehen. Deutschland ist ein stark korporatistisches Land und deshalb ist bei uns immer dieses Festhalten an dem, was ist, viel wichtiger als das Überlegen, wie es anders gehen könnte oder besser gehen könnte. Und deshalb bin ich, um den Kreis zu schließen, auch bei der Digitalisierung so skeptisch, wenn man sie wieder nur als weiter so nimmt und auch die KI als weiter so nimmt. Und das führt eher ins Elend, dass es rausführt.
Ich glaube, dass die Veränderung erst dann erfolgreich zustande kommt, wenn der Schmerz des Status quo größer ist als der potenzielle Schmerz der Zukunft. Und so weit sind wir noch nicht, glaube ich.
Ja. Das ist bedauerlich. Es gibt ja jetzt eine Bewegung, die Bewegung der Schönrednerei nenne. Die geht gerade von Schwarz über Rot zu Grün. Und da sagen sie jetzt alle, es ist doch viel besser, als die Leute sagen. Wir sind ja die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und das zeigt schon mal, dass erstens die Leute keine Ahnung von Wirtschaft haben, weil die Größe keine Aussage ist für die Fähigkeit der Gestaltung und auch übrigens keine Aussage mehr für den Wohlstand, wie wir sehen, der seit Jahren sozusagen verfällt. Und der Verunsicherung und des Potenzials, wo man dann einfach sagt, da geht nichts mehr, in Deutschland kannst du nichts mehr machen. So, also man ist zwar groß, aber man ist wehrlos. Und das ist ja ein durchgängiges Gefühl, das die Menschen heute haben oder immer mehr haben. Und ich würde da mal überlegen, wo das Problem eigentlich liegt. Also das Problem liegt weder, man löst Probleme weder durch Schlechtreden noch durch Schönreden, sondern durch Richtigreden.
Der Stoff, oder durch richtig Handeln. Ja.
Genau. Realitätssinn ist die Voraussetzung für richtiges Handeln. Es fehlt uns natürlich an Realitätssinn, weil dieser Realitätssinn uns seit Jahrzehnten sagt, wenn wir die Wirklichkeit so nehmen, wie sie ist, könnte das bedeuten, dass wir uns verändern müssen. Könnte das bedeuten, dass das eine oder andere nicht mehr so ist, wie es war. Und das muss gar nicht schlimm sein. Es ist nur der Umstand, dass es anders wird. Und dann sieht man, dass eine Bequemlichkeitsgesellschaft natürlich irgendwann einmal nicht mehr in der Lage ist, ohne Not sich zu ändern, was ich bedauere. Weil im Grunde genommen glaube ich immer noch an das Gute in der Aufklärung. Und denke mir, wenn man schon Wohlstand geschaffen hat, könnte man aus diesem Wohlstand heraus klug genug sein, um sich zu verändern. Aber das sehe ich ganz ehrlich gesagt schwarz. Nach allem, was man so sieht. Und man wird es halt was anderes richten. Aber es wird in dieser Veränderung, dieser großen gesellschaftlichen und politischen Transformation immer noch Leute geben, die gut genug sind, dynamisch genug sind, schlau genug sind, um dem Drama zu entgehen. Und das gibt mir Hoffnung.
Okay, Lotte, das ist ja, Sie sind seit 30 Jahren dabei, ich bin seit 26 Jahren in Deutschland, 25 Jahren in Deutschland. Ich hatte noch nie so ein schlechtes Gefühl gehabt in Bezug auf die, sagen wir, fehlende Persönlichkeit in der Politik, die für die Zukunft des Landes etwas repräsentieren.
Ja, ja, das geht mir auch so. Das gibt mir auch so, das sind sehr mutlose Leute, weil sie natürlich nach wie vor noch darauf setzen, dass das, was ist, wichtiger ist als das, was sein könnte. Oder was war, entschuldigen Sie, ich muss mich korrigieren, es ist ja nicht mehr so, dass es das ist, was gefördert wird, was ist, sondern es soll ja gefördert werden, was war. Nicht? Also ich kenne diese Diskussionen, die ich ständig führe über, alles ist immer von der Industrie abhängig in Deutschland, was nicht seit 60 Jahren schon nicht mehr stimmt, wissenschaftlich ganz klar nicht stimmt, empirisch nicht stimmt, nach allen Studien, die korrekt gemacht sind.
Inwiefern, Herr Lotter, können Sie das ausführen?
Die Industrie wurde immer dargestellt als der Nukleus aller restlichen Wirtschaft. Rügrad. Das heißt, Dienstleistung, genau. Wissensbasierte Dienstleistung hängt immer an der Industrie. Ohne Industrie gibt es gar nichts. Das ist so eine Staatsdoktrin geworden, die sich schon im 19. Jahrhundert gebildet hat, aber in den 60er Jahren, in den frühen 70er Jahren nochmal massiv sozusagen ausgebaut wurde. Und da gibt es auch ganz großartige Arbeiten von Verfassungsrechtlern dazu, die sich wundern, dass die eigentliche Verfassung in Deutschland dieser Glaube an die Industrie ist und nicht die Glaube an die Verfassung und damit auch nicht an die Veränderlichkeit. In der Zeit haben sich die industriellen Probleme gehäuft. Denken Sie ans Ruhrgebiet, Problemfall seit den 50er Jahren. Denken Sie an die ganzen großen Maschinenunternehmen, an die Automobilindustrie heute. Wir haben einen Rückgang der Industrie. Die Industrie ist seit den 70er Jahren nicht mehr der dominante Faktor in der Wirtschaft in Deutschland, wird aber nach wie vor so gehandelt. Und das ist grotesk. Also wenn Sie mit einem Historiker reden oder mit einem Volkswirt reden, der diese Entwicklung im Blick hat, kann man nicht sagen, dass Deutschland eine Industriegesellschaft ist. Ja, das war sie mal. Und dennoch wird in der Politik so gehandelt, als ob es so wäre. Das heißt, man fördert im Grunde genommen über Strompreise, über Subventionen, über Abwrackprämien, über ich weiß nicht was, wenn ein Industrieunternehmen Probleme hat, wird sofort natürlich eingesprungen, während es für alle anderen Branchen, die Wissen produzieren, überhaupt nichts gibt, außer gute Worte, bestenfalls, wenn man überhaupt wahrnimmt, dass die da sind. Also es ist eine einseitige Politik, getrieben wird von einem rückständigen Gewerkschaftsbund, der natürlich auch andere Leute hat, aber die da, dürfen da nichts sagen. Die werden da regelmäßig rausgeschmissen. Von Unternehmerverbänden, die genau von diesen Leuten dominiert sind, dass sie dieses Ich will zurück ins Frühjahr hochhalten, und von einer Reihe von Politikern, die davon abhängig sind. Anders kann ich es nicht formulieren. Und da kommt dir nichts Besseres nach, weil das wird ja in einer potenziellen AfD-Mitregierung nicht besser, sondern eher schlechter. Ja? Es gibt also keine Kräfte sozusagen, auf die man sich verlassen kann politisch, dass sie auch nur im Ansatz bereit wären, zu verstehen, in welcher ökonomischen und gesellschaftlichen Lage wir wirklich sind. Und das macht natürlich dann diese Gesamtgemengelage aus. Also ich bin da auch nicht zuversichtlich. Ich sehe auch keine Persönlichkeiten am Horizont, die das ändern wollen. Ich sehe mehr Opportunismus, als ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Mehr Angst, als ich jemals in meinem Leben gesehen habe, in den Systemen. Und ganz wenig Handlungsfähigkeit. Und das ist, wäre meine Analyse. Und da möchte ich auch nicht optimistischer sein, weil da müsste ich lügen. Die Lage ist deutlich unschöner als in vielen anderen europäischen Ländern. Ich kann noch sagen, Frankreich ist auch so eine dramatische Situation und ich glaube, die zwei großen Kontinentalmächte, Frankreich und Deutschland, ziehen da die anderen ganz schön runter. Ich sehe bei allen Problemen, die es in den skandinavischen Ländern immer wieder gibt, dort viel mehr Dynamik, auch Wechselfähigkeit. Sie sind einfach besser drauf und gehen mit der Zukunft anders um. Wir müssen das noch lernen, wir müssen es dringend lernen.
Sie sind auch interessanterweise auch Wirtschaftsliberale, als man an unterstellt, ja, und viel mehr auf Selbstverantwortung ausgerichtet, als man denkt. Und das sind auch interessante Erkenntnisse.
Ja, ich glaube, das ist, was man lernen kann vom skandinavischen Modell, ist das, was ich immer meine, mit Sicherheit und Risiko gehören zusammen. Das heißt, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der ich sage, du wirst nicht alleingelassen, wenn du auf die Schnauze fällst, ja, weil du einen Unfall hast, weil du krank bist, kann ich auch erwarten, dass Menschen bereit sind, sehr viel mehr zu tun, um sich nach vorne zu wagen. Wenn ich aber diese permanente Unsicherheit verbreite, dann habe ich eine Vielzahl von Leuten, die schauen, wie sie sich irgendwie durchwursteln können. Und das ist unsere Situation. Ja. Also die öffentliche Unmoral sozusagen besteht ja darin, dass ich keine klaren Verhältnisse herstelle. Und ich brauche aber ein übersichtliches Sozialsystem, genauso wie man ein übersichtliches Rechtssystem bräuchte, ja, um Vertrauen in den Rechtsstaat herzustellen. Weil was ich nicht verstehe, dem kann ich nicht vertrauen. Ja, das funktioniert nicht. Und ich glaube, da liegen die Schwächen des bürokratischen Staates, dass er das so tut, nicht erklären kann oder erklären will. Ich glaube, nicht kann. Ja. Das führt dazu, dass die Leute sagen, die wissen ja selber nicht Bescheid seit vielen Jahrzehnten, die können das nicht. Und das erodiert Systeme. Ja? Also Inkompetenz erodiert Systeme. Und in der gegenwärtigen Regierung sehe ich sehr, sehr viel Inkompetenz. Das ist keine kompetente Regierung, das hat man sich eigentlich erwartet. Und das hat man ja nicht mehr angekündigt, das wird jetzt das große Kompetenzkabinett. Aber was da zusammengekommen ist, das überzeugt ja die gestandetsten CDU-Wähler nicht, wenn ich mich richtig umhöre. Die sagen, das ist ein Trauerspiel, ja, was da abgeht und hat mit Kompetenz nichts zu tun. Und wenn sie das einem Unternehmer vorlegen oder ich sage jetzt jemanden, der irgendwo hart für sein Geld, für wenig Geld arbeiten muss, dann sagen die natürlich alle, das ist nichts. Und sie sagen ja, das zu Recht.
So. Und gebrochene Versprechen sind selten sehr günstig, um Vertrauen zu stärken. Ja.
Genau, also jetzt haben sie zunächst einmal 500 Milliarden rausgeballert. Keiner weiß warum, es merkt niemand, im Gegenteil, ja. Also man hat etwas getan, was eigentlich eine Kurswende hervorrufen dürfte mit den alten Methoden. Das ist natürlich völliger Schwachsinn gewesen, das wussten ja eh alle. Und dann sagt man, ja, es passiert eigentlich nichts, aber wie werde ich jetzt natürlich die Gebühren und die Steuern erhöhen? Also es ist doppelt dumm sozusagen. Das finde ich, aber das hebt sich eben nicht auf. Ich glaube, dass manche vielleicht hoffen in der Regierung, wenn man zweimal hintereinander dumm ist und sich in Widersprüche verdrückt, dass sich das eine das andere aufhebt. Aber das halte ich für ein Gerücht.
Und ich glaube, was wir jetzt auch neu haben, dass wir sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie im Internet erleben und dass die Medien, wie die früher waren, einfach komplett durch YouTube, Twitter, X, LinkedIn komplett neu gemischt werden. Und Sie sagen auch in Ihrem Buch, dass Aufmerksamkeit zu einer sehr knappen Ressource und damit zu Ware wird und dass die Erwachsenen, das sagen wir, nicht gut ausgebildete Erwachsenen damit gar nicht umgehen können, sondern in alle Trickkisten hineinfallen, die große Plattformunternehmen auspacken und sehr erfolgreich ansetzen.
Ja, es ist diese Scheinindividualisierung, nicht, die mit Individualität ja nichts zu tun hat, dass ich den Leuten sage, jetzt kannst du dich zeigen, jetzt kannst du kreativ sein, jetzt kannst du sozusagen auch Filme machen, jetzt kannst du auch Bücher schreiben, jetzt kannst du auch dieses und jenes, du kannst malen, du kannst dichten wie Goethe. Und du kannst Selfies von dir machen. Jede kann ein Model sein. Das ist natürlich nicht so. Ja, das ist ein Beruf, der ganz bestimmte Kriterien erfüllt und der nichts damit zu tun hat, wie man sich schminkt und fotografiert. Vor allen Dingen ist der Begriff Selfie schon irreführend, weil Selfie würde ja bedeuten, man macht sich sozusagen selber zum Zentrum dessen, was man sich anschaut. Aber man präsentiert sich ja wie auf einem Teller. Ich will jetzt keine anderen Begriffe dafür verwenden, die stärkere Ausdrucksweisen haben. Aber das ist ja billig. Ja? Das ist billig und führt zu nichts und außer zu Enttäuschung. Das ist die Aufmerksamkeitsökonomie, die ständig angeheizt wird. Das Interessante ist, dass Simon, einer der Pioniere der künstlichen Intelligenz, Simon ist ja Ende der 60er einen ganz tollen Aufsatz geschrieben hat, wo er genau das prophezeit hat. Ja? Also der immer gesagt hat, ich werde den General Problem Solver, den allgemeinen Problemlöser konstruieren, der hat genau auf diese Folgen auch hingewiesen, wenn man das zu stark glaubt und sich das nicht bewusst macht, was Technologie kann. Ich habe den Aufsatz erst vor kurzem gefunden und wiedergefunden. Ich habe immer nur so als Mythos von dem gehört, aber es gibt tatsächlich ein Typoskript, das auch veröffentlicht ist. Und er sagt dann ganz klar darin, das Problem ist, unser Problem ist nicht, dass wir zu wenig Informationen haben. Das Problem ist, dass unsere Aufmerksamkeit gefressen wird von diesem Übermaß an Informationen und wir kulturell nicht gelernt haben, damit umzugehen. Punkt. Völlig richtig. Es hat 69 gestimmt, das stimmt heute noch viel mehr. Und deshalb muss ich ja die Frage stellen, was mache ich denn alles? Das heißt, wie zeitökonomisch gehe ich um mit meiner Zeit? Wie effektiv bin ich dabei und nicht wie effizient? Weil die Effizienz ist, glaube ich, unser größter Feind. Die Effizienz, die wir haben, wenn wir uns 50.000 Mal fotografieren oder einmal anständig. Ja? Mhm. Oder vielleicht gar nicht fotografieren, weil das vielleicht noch interessanter sein könnte für andere. Ja?
Aber Herr Lott, in diesem Kontext greifen ja die Betreiber der Aufmerksamkeitsmacht auf Psychologie, und genau. Verhaltenspsychologie und von Nudging bis zu Belohnungslogik, Dopaminausstöße. Ich meine, das ist ja eine sehr ausgeklügelte Umwelt, die da geschaffen wird. Und in diese Fallen tappen wir alle hinein.
Ja, das heißt, ja, natürlich. Natürlich.
Wie schützt man sich davor und wie geht man damit richtig um?
Der einzige Schutz, den Menschen haben, um sich nicht selber auf den Leim zu gehen, ist Bewusstheit, also Bewusstsein. Das heißt, immer wieder anzuhalten und zu sagen, was mache ich da eigentlich? Das ist kein 100% Schutz, aber es ist sozusagen, wie wenn Sie auf der Straße fahren, es läuft alles so super und Sie fahren immer schneller und Sie sagen, es kann nie ein Hindernis kommen auf dieser Autobahn, weil es ist alles super frei und Sie fahren immer schneller und Sie merken nicht, dass es unten schon eisig ist. Und die Straße glatt. Das können Sie nur verhindern, indem Sie ab und zu Ihre Instrumente ablesen und sich über die Rahmenbedingungen vergewissern. Und das genau müssen wir auch tun in dieser Digitalisierungswelt, dass wir stehen bleiben und dann mal sagen, was ist denn da eigentlich los? Das fällt uns am schwersten, weil wir sind darauf getrimmt, immer mitzulaufen und immer mitzumachen und bloß nicht irgendwann mal Ruhe zu geben und uns zu konzentrieren. Das beschäftigt mich übrigens gerade in dem Buch, das ich schreibe. Das ist ein kulturelles Problem der Industrie, die uns ja dazu gebracht hat, nicht mehr innezuhalten, nicht mehr kontemplativ zu sein, in einem positiven Sinne, um nachzudenken, sondern die Kontemplation als Faulheit denunziert und den Fleiß, das stehen die gleiche, als wichtigste Eigenschaft. Und das ist dumm, ja? Weil fleißig ist ein Hamster auch, ja? Der im Rad ist, aber der stirbt halt mit ungefähr 2 Jahren, weil er das nicht länger durchhält. Und ich bin sehr dafür, dass man etwas älter wird erstens und zweitens, dass man dabei auch gelegentlich drüber nachdenkt, warum man eigentlich in diesem Rad ist und was man da tut. Das bedeutet ja nicht, dass man es lässt, sondern dass man einfach drüber nachdenkt, was man macht, warum man es macht. Sonst können wir es wirklich aufgeben. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass deshalb so viele Leute tatsächlich an die KI glauben, im eigentlichen Glaubenssinn, weil sie einfach nie gewohnt waren, irgendwann mal selber zu denken. Und dann ist alles, was kommt, klüger als man selber.
Herr Lotter, ich würde gerne einen anderen Punkt aufgreifen aus Ihrem Buch, der mir ein bisschen die Augen geöffnet hat in Bezug auf eine sehr, sehr stark verbreitete Aussage, die angeblich dem Edward Deming zugeschrieben wird. Was man nicht messen kann, kann man nicht managen. Und das habe ich auch selbst genutzt. Und dann habe ich das Original bei Ihnen gelesen und die richtige Aussage lautet, es ist ein Irrtum, dass man nur managen kann, was man zuvor gemessen hat und ein teurer noch dazu.
Also ein klassisches industrialistisches Manager-Fake-News-Teil. Ja? Also man hat sozusagen die wichtigste Aussage weggelassen von Deming. Deming war ja ein großer Pionier der Wissensökonomie, darum hat mich das immer gewundert, dass das in Umlauf ist. Wenn man das dann nachrecherchiert, findet man auf der Deming-Seite sehr schnell, also halt, das hat er nicht gesagt, im Gegenteil. Er hat gesagt, das ist Unsinn. Ja? Aber dann wird halt sozusagen diese Negation weggecuttet und es wird so gemacht, dass man sozusagen kann, alles, was man messen kann, ist super. Und das war immer Unsinn. Da sind wir übrigens am Anfang unseres Gesprächs bei der Frage, die Informationen sehen aus wie Wissen und die Informationen sehen plausibel aus. Ja, wenn etwas offensichtlicher Blödsinn ist, dann fallen wir natürlich auch noch nicht drauf rein. Aber das viel Gefährlichere ist ja, dass es diese Dinge, die so aussehen, als ob. Ja, also wir lassen uns dann sozusagen durch Messgrößen und Zahlen betrügen, die wir so interpretieren, wie sie nicht zu interpretieren wären, weil die Realität bereits eine andere ist. Und auf das fällt man dann drauf rein. Und ein klassisches Muster ist eben die Geschichte mit, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Ja, das ist eine Aussage, und da kann ich natürlich ein paar Leute ruhig stellen und sagen, das ist alles super. Ja, das stimmt schon, nur die Frage ist, was heißt denn das im Kontext mit dem, wie wir das wurden, wie wir das sind und wie wir das weiterhin werden. Und das ist dann eine völlig andere Geschichte. Und dann stellt sich raus, dass wir die Zahlen völlig falsch interpretieren. Also Deming, zur Ehrenrettung von Deming muss man sagen, der hat gedacht und der hat den Leuten natürlich gesagt, nicht nur, was ist hervorragende Qualität und was ist sozusagen das richtige Checken und Prüfen, er sagt ja das immer mit diesem Deming-Kreis, ist ja ein wunderbares Muster dafür, dass man immer wieder auch das, was man tun muss, kritisch hinterfragt. Nicht der Kritik wegen, sondern weil es nutzt, weil es ein Werkzeug ist.
Herr Lotter, wenn dieses Buch, Digital Erwachsen, in ein Hall of Fame aufgenommen werden würde und Sie dürften einen Satz darunter schreiben, welcher Satz wäre das, Herr Lotter?
Denke selber, bevor es andere für dich tun.
Sehr gut. Sehr gut. Herr Lotter, gibt es ein Buch, das Sie in den letzten Jahren sehr stark geprägt hat oder für eine gewisse Weichenstellung gesorgt hat?
Also nach wie vor die Vita Activa von Hannah Arendt empfiehlt es sehr, weil Frau Arendt ausgesprochen unideologisch war und deshalb auch überall angeeckt ist zeitlebens. Heute verehren sie alle. Und ich vermute manchmal, dass die Leute, die sie heute so verehren, furchtbaren Ärger gemacht hätten, wenn sie da noch leben würde. Mit Toten geht man dann etwas flexibler um, so wie mit Deming. Ne? Das ist ein bisschen leichter. Aber tatsächlich die Vita Activa, weil ich glaube, sie hat recht, wir müssen lernen, mit einer anderen Arbeitswelt umzugehen, mit anderen Realitäten. Und wenn man sich anschaut, dass das alles schon in den 50er, 60er Jahren gedacht wurde, was da gesagt wurde, über das Ausgehen der Vollbeschäftigung, das Ausgehen der industriellen Arbeit, über die Frage, wie Automation unser Leben beschäftigt, wie Arbeit sich ändert, dann sehen wir, wie viel wir versäumt haben seither. Und das hätten wir früher ernst nehmen müssen. Wäre der Schaden kleiner gewesen, aber es ist immer noch nicht zu spät, sozusagen das zu lesen und zu lernen. Und darauf eine andere Vorstellung von Ökonomie aufzubauen, nämlich keine, die glaubt, es gibt ein immer weiter so, weil es hat es nie gegeben. Ein echter Unternehmer, eine echte Unternehmerin weiß, dass es nicht so ist, sondern dass man etwas tun muss, etwas unternehmen muss und nicht etwas betreiben. Das ist etwas anderes, ja.
Sehr schön. Herr Lotter, wenn Sie die Jugend von heute einen einzigen Ratschlag geben würden, was wäre das?
Lernt selbstständiges Denken, lernt eigenständiges Denken und bereitet auch auf Zeiten vor, die härter werden, was nicht bedeutet, dass ihr euch verhärten solltet, sondern eure Arbeitsmodelle so umsetzen, dass sie erfolgreich sind.
Und die letzte abschließende Frage, Herr Lotter, was ist für Sie Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens, wenn man älter wird, wird das immer interessanter sozusagen, weil man ja zurücksieht auf seine Fehler und auf seine Irrtümer. Der Sinn des Lebens ist eigentlich, was zu lernen, würde ich sagen. Aber in dem Bewusstsein, dass man nie so weit ist, dass man alles weiß, im Gegenteil. Denn mit jedem Schritt, den man der sogenannten Weisheit näher kommt, kommt man auch sozusagen dem Elend näher, dass man weiß, dass das nichts Vollständiges ist.
Herr Lotte, was war die größte Lektion, die Sie aus diesen Lehren gezogen haben? Jetzt mit Ihrer Weisheit von heute.
Die größte Lektion war für mich tatsächlich, dass ich nicht versucht habe, in klassischen Organisationen klassische Karrieren zu machen, sondern es auf meine eigene Art versucht habe. Das ist manchmal ein bisschen mühsamer. Aber wenn ich mir dann ansehe, wie die Leute mit klassischen Karrieren in Rente gehen, dann bin ich ganz gut dran.
Ich bedanke mich herzlich mental für ein wunderbares Gespräch, Lotte. Hat mir wieder das zweite Mal Freude gemacht und ich freue mich auf Ihr nächstes Buch. Wie wird das heißen oder was ist das Schwerpunktthema
des Buches? Es heißt Ruhe mit Ausrufezeichen, also mit Imperativ. Nicht Ruhe im Sinne von Stille, sondern die richtigen Arbeitsbedingungen für die Wissensökonomie. Angemessen zu unserer Kultur. Wir waren da schon mal weiter. Die abendländische Kultur ist eigentlich eine ruhige Kultur, ist eine besonnene, eine Weisheitskultur. Und das sollte sie wiederentdecken und wegkommen vom Hamsterrad. Und das ist sozusagen das, was ich jetzt gerade vorbereite und was im Herbst dieses Jahres erscheinen wird.
Dann wünsche ich Ihnen eine wunderbare Reise bis zur herbstlichen Erscheinung. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.